Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Derzeit werden an den Küsten Deutschlands LNG-Terminals gebaut. Klimakiller, Fracking, Flüssiggas als Ersatz für Putins Gas liegt voll im Trend. Wenn das alles so klappt. Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Wenn der Baufortschritt funktioniert. Wenn die Planungen schnell erfolgen. Wenn die Umsetzung zügig vorangeht. Werden wir, was die Infrastruktur angeht, im nächsten Jahr eine andere Situation haben als in diesem Jahr.
Also mit ganz, ganz viel Glück werden wir im nächsten Jahr eine andere, will sagen, nicht unbedingt bessere, aber eben andere Situation haben als in diesem. Solange Sie sich noch von dieser Überraschung erholen, schauen wir doch gleich mal zum Nachbarn Dänemark. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Im dänischen Königreich flutscht das nämlich mit dem Gas schon jetzt, ganz ohne Wenn und Aber. Dafür aber mit Schwein und Kuh. Biogas heißt das Zauberwort. Dessen Anteil am gesamten Gasmarkt in Dänemark beträgt bereits jetzt 30%. In 12 Jahren sollen damit flotte 100% abgedeckt werden. Deutschland mit nur einem mickrigen Prozent guckt neidisch um die Ecke. Biogas statt Putins Gas. Energiewende in Dänemark. Michael Franzen hat für uns recherchiert.
Hi, hallo. Lars.
Yes, Michael, thanks for taking your time.
Er ist pünktlich auf die Minute. Lars Kespersson, Pressesprecher beim größten dänischen Biogasproduzenten Nature Energy. Der 54-Jährige ist extra aus der Firmenzentrale an die Westküste gereist, um bei der Tour durch die Biogasanlage in Korskro, einem Nest mit nicht viel mehr als einer Tankstelle, dabei zu sein. Am Marktführer überlassen sie ungern etwas dem Zufall. Es ist Montag kurz nach 2, Stoßzeit auf dem einsam gelegenen Gelände vor den Toren der Hafenstadt Esbjerg. Luftlinie 60 Kilometer nördlich der Nordseeinsel Sylt gelegen. Fast im Minutentakt steuert ein Firmen-Lkw nach dem anderen eine der Abladestationen an, samt kostbarer Fracht.
It's all generated from biological waste, from farm, from industry, from households.
Alles biologischer Abfall, Gülle, Mist, Essensreste. Gut 3/4 stammt von Bauernhöfen im Umkreis von 25 Kilometern. Der Rest von Lebensmittelproduzenten und Privathaushalten. Macht im Jahr 700.000 Tonnen. Diese Biomasse wird in einem sogenannten Fermenter luftdicht vergoren. Dabei entsteht grünes Gas. Kespersson kennt die Details aus dem FF. Dass die Biogasanlage bei Inbetriebnahme 2018 40 Millionen Euro gekostet hat, mit die größte ganz Dänemarks ist. Der Mann, der in einem früheren Leben im Vergnügungspark Tivoli der dänischen Hauptstadt Kopenhagen für die richtige PR gesorgt hat, schüttelt den Kopf. Nicht ganz Dänemarks, sondern ganz Europas.
Denmark is the country in the world by far who has the biggest percentage of gas.
Dänemark ist mit Abstand das Land auf der Welt, das den höchsten Biogasanteil beim Gas hat. Wir liegen bei knapp 30%. Da kommt kein anderes Land auch nur annähernd heran. Das ist auch einer der Gründe, warum uns der Wegfall des russischen Gases weniger trifft als andere Länder. Es zahlt sich aus, dass Dänemark so viel eigenes klimafreundliches Biogas produziert. Ich nenne es immer das dänische Modell. Wir sind da Vorreiter. Es gibt viele Anfragen aus dem Ausland, von Kommunen und Unternehmen. Alle wollen sich anschauen, wie wir das geschafft haben.
Die Biogasproduktion im 6-Millionen-Einwohner-Land, sie hat sich seit 2012 mehr als verdreifacht. Anders als in Deutschland, wie Kespersson beiläufig erwähnt. Natürlich weiß auch er, dass der Anteil von Biogas im Gasnetz beim großen Nachbarn im Süden bei mickrigen 1% liegt. Eigentlich ganz einfach, die Sache, meint der Mann in Blue Jeans, während er sich draußen auf dem Werksgelände etwas Dreck von den Schuhen streift. Alles eine Frage der richtigen Strategie. Dänemark hat in den letzten 10 Jahren auf Größe gesetzt, auf Großanlagen, Großlieferanten. Deutschland dagegen auf kleine, dezentrale Biogasreaktoren. Mit der Folge, dass irgendwann der Hofdünger nicht mehr ausreichte, um genug Gas zu produzieren. und die deutschen Landwirte anfingen, energiereiche Pflanzen anzubauen für ihre Anlagen. Gras, Getreide, Mais. In Dänemark ist das anders.
That's very, very small percentage. Like in Germany, you do maize.
Der Anteil ist bei uns sehr, sehr klein. Ihr in Deutschland nutzt ja Mais. Das tun wir nicht. Energiepflanzen sind dazu da, Tiere und Menschen zu ernähren. Nur 4% des Ausgangsmaterials in unseren Biogasanlagen besteht aus Energiepflanzen. Alles andere wäre aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Essen ist dazu da, Menschen und Tiere zu ernähren. Gerade jetzt. Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine herrscht ja weltweit Nahrungsmangel. Der Einsatz energiereicher Pflanzen hat Biogas in Verruf gebracht. Das ist bedauerlich. Hinzu kommt, wenn es nur lauter kleine Biogasanlagen gibt, wie bei euch in Deutschland, für den Eigenbedarf der Landwirte, dann hat die Gesellschaft wenig davon. Die Menge an Gas ist zu klein. Dabei ist es enorm wichtig, die Gesellschaft mit ins Boot zu holen, sie von den Vorzügen von Biogas zu überzeugen.
All right, shall we go here and have a look where we are offloading all liquid biomass?
Carsten Sörensen ist dazugekommen, der Betriebsleiter. Die meiste Zeit sitzt der Blondschopf in seinem Büro vor dem Bildschirm. Kann er anhand farbiger Balken und Tabellen sehen, ob alles reibungslos funktioniert in der Kreislaufwirtschaft. Neben Biogas produziert die Anlage auch Dünger, quasi als Abfallprodukt der eingespeisten Biomasse. CO2-freien Dünger, das ist dem 37-Jährigen wichtig zu betonen. Alles im grünen Bereich, wenn da nicht die Tücken des Alltags wären.
Sometimes we have some challenges with few of our farmers.
Manchmal stellen uns einige Landwirte vor Herausforderungen. Es kommt vor, dass sich in dem festen Abfall, den sie uns geben, Steine oder Metallstücke befinden. Das sorgt für Probleme in unseren Anlagen, für Mehrarbeit. Wenn das öfter passiert, laden wir die Landwirte ein, damit sie sich unsere Anlagen anschauen können, um mit eigenen Augen zu sehen, welchen Ärger uns die Steine und Metallteile bereiten. Wir wollen, dass die Zusammenarbeit mit den Landwirten gut ist.
Auf gute Zusammenarbeit, das kommt Esten Möller-Schü bekannt vor. Auch beim 41 Jahre alten Landwirt haben die Nature Energy Leute schon vorgefühlt, ob er nicht seine Gülle an die Anlage in Korsko liefern wolle, kostenlos. Sein 450 Hektar großer Hof liegt nur ein paar Kilometer entfernt, einsam und verlassen im Nirgendwo Südjütlands. Der durchtrainierte Typ schüttelt den Kopf. Will er nicht. Liefern. Aus Prinzip. Schließlich ist er Biobauer. Kann er mit dem konventionellen Dünger, den Nature Energy ihm als Gegenleistung anbietet, nichts anfangen. Wenn schon Biogas, dann eigenes.
Ich finde den Gedanken, Selbstversorger zu sein, sehr interessant. Als Selbstversorger kann ich meinen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Ich kann selbst entscheiden, wie halte ich meine Kühe, was gebe ich ihnen zu fressen, welcher Dünger kommt auf die Felder. Keine großen Wege mehr, alles möglichst regional, das wäre mein Ideal. Fehlt nur noch die eigene Energiequelle. Eine Biogasanlage wäre naheliegend, quasi das fehlende Teil im Puzzle. Mein Traum wäre es, selbst Gas herzustellen, sauberes Methangas.
Esten hat das alles schon durchgerechnet. Umgerechnet 2 Millionen Euro würde so eine Biogasanlage kosten. Das Problem ist nur, so viel Geld hat er nicht. Und ein Kredit? Der Besitzer von 280 Milchkühen verzieht das Gesicht. Schlechtes Thema. Seine Hausbank hat ihn genauso abblitzen lassen wie die bäuerliche Genossenschaftsbank. Letztere, weil das Geschäftsrisiko bei solch einer kleinen Anlage zu hoch sei. So richtig kann es der Familienvater immer noch nicht fassen. Aus der Traum. Selbst die Ala-Karte habe nicht gezogen, meint er resigniert, ehe er sich umdreht, um auf das Schild auf dem Stalldach zu zeigen. Ala-Farm steht dort in großen Lettern. Jeden Morgen um 7:30 holt ein Kühlwagen der milliardenschweren dänisch-schwedischen Molkereigenossenschaft Milch bei ihm ab. Exklusiv.
Wenn die anderen Ala-Landwirte und ich unseren Abfall in eigenen Biogasanlagen verarbeiten würden, würden wir dafür sorgen, dass Ala die Umwelt um 10% weniger belastet. Das ist eine Menge. Ala will bis 2030 klimaneutral produzieren. Wir sind da auf einem guten Weg, aber mit Biogasanlagen könnten wir dieses Ziel schon jetzt erreichen. Es wäre ein großer Vorteil, wenn wir uns selbst mit Energie versorgen könnten.
Aston dreht sich zur Seite. Da ist sie ja, Chao, die Soccer-Mom. Astons chinesischstämmige Frau hat gerade ihren 13-Jährigen vom Fußballtraining abgeholt. So geht das den ganzen Tag. Schließlich haben auch die drei jüngeren Geschwister diverse Hobbys. Und Busse fahren auf dem flachen Land nur alle Jubeljahre. Chao schnappt sich die Taschen aus dem Kofferraum. Sie muss rein ins Haus, das Abendessen vorbereiten. Noch weit kommt sie nicht. Schließlich sind da noch Quick und Giva, ihre beiden Hunde. Ehe sie sich versieht, hat sie auch schon Quicks Foto auf der Schulter. Der Riesentollpatsch ist ein Jahr alt und noch ziemlich verspielt. Doch man sollte sich da nicht täuschen lassen.
They are hunting dogs.
Es sind Jagdhunde. Wir müssen immer aufpassen, dass sie nicht über unsere zwei kleinen Katzen herfallen. Eigentlich wollen sie mit ihnen nur spielen, aber manchmal geht der Jagdinstinkt mit ihnen durch. Und dann zack, schnappen sie zu. Sie haben auch schon Jagd auf eine Nachbarkatze gemacht. Also gut, dass wir auf dem Land leben.
Die Nachbarkatze, sie hat das Jagdintermezzo gerade so überlebt. Espen, jetzt eine Anzeige am Hals. Dumm gelaufen. Dabei wollte er eigentlich den Nachbarbauern gefragt haben, ob er sich nicht vorstellen könne, zusammen mit anderen Landwirten Geld für eine Biogasanlage zusammenzulegen. So ganz hat der Mann, der fast sein ganzes Leben auf dem elterlichen Hof verbracht hat, den Traum vom autarken Leben noch nicht aufgegeben.
In overall, I think biogas is a very good idea.
Grundsätzlich ist Biogas eine sehr gute Sache. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Unternehmen in dem Bereich investieren. Aber noch besser wäre es, wenn der Profit in Dänemark bliebe. Vor Ort, bei uns. Dann könnten wir das Geld nutzen, um noch nachhaltiger zu werden. So fließt der Gewinn oft an irgendwelche Kapitalgesellschaften aus Großbritannien, den USA und Saudi-Arabien, die sich an dänischen Biogasunternehmen beteiligt haben. Ich hasse das.
I hate that.
Hello.
I have a bad day today.
Nach Aalborg, der rund 220 Kilometer nordöstlich von Esbjerg gelegenen Universitätsstadt. Und damit zu einem Mann, der einen schlechten Tag hat und ein schlechtes Gewissen. Die Chipkarte für das hypermoderne Hauptgebäude der Universität an der Hafenpromenade will partout nicht funktionieren. Auch das noch. Fredde Wellblom schaut genervt. Vorhin ist in seinem Laptop abgestürzt, mitten im Skype-Interview mit TV West, dem Lokalfernsehen. Und den Termin mit dem Besuch aus Deutschland hatte der Professor für Energieplanung schlicht vergessen, stressbedingt. Hastig eilt der Mit-60er über den Flur Richtung Büro. Ein Kollege hat ihn hereingelassen. Fredde mag zwar etwas chaotisch wirken, doch in Dänemark gibt es kaum einen besseren Gesprächspartner, um mehr über die grüne Supermacht zu erfahren, als den Wissenschaftler aus Nordjütland. Wie ist das also mit den ambitionierten Klimaschutzvorgaben der dänischen Regierung? Dem Ziel, bis 2030 den CO2-Ausstoß um 70% im Vergleich zu 1990 zu senken. 2034, also in gerade einmal 12 Jahren, den gesamten Gasbedarf durch grünes Biogas zu decken.
Ich denke, das ist möglich. Aber wir sollten auch anfangen, darüber zu diskutieren, ob unsere Art von Landwirtschaft wirklich nachhaltig ist. Waren Sie einmal in einem dieser riesigen Schweinemasthöfe? Das sind Massenbetriebe. Ich denke, Sie wissen, wovon ich rede. Die gibt es ja auch in Deutschland. Diese Schweinebetriebe versorgen unsere Biogasanlagen mit Abfall und Gülle. Richtig nachhaltig ist das nicht.
Pionier der nachhaltigen Energiepolitik, so nennen sie Fredde manchmal in Fachkreisen. Der Mann mit dem grauen Wuschelkopf schaut irritiert hoch. Das ist ihm zu dick aufgetragen. Fakt dabei ist, er hat sich schon zu einer Zeit mit alternativen Energiequellen beschäftigt, als das im Mainstream noch als Spinnerei galt. Der Bericht über Alternative Sources of Energy stammt von 1974, von einer Forschungsreise des damaligen Doktoranden in den US-Bundesstaat Oregon und tut immer noch seine Dienste als Unterlage für sein Notebook. Damals lautete die Devise Small is beautiful, kleine, dezentrale Energienetzwerke. Doch das hat sich geändert. nicht zuletzt in Dänemark, zu Freddes Missfallen. Alles müsse jetzt groß sein, schimpft er. Große Biogasreaktoren, große Solaranlagen, noch größere Offshore-Windparks.
Ich denke, unsere Politikerinnen und Politiker sind immer extrem froh über solche Großprojekte. Sie können sich dann hinstellen und sagen, schaut her, was wir alles machen. Natürlich finde ich es gut, dass die Regierung die Erneuerbaren so unterstützt, doch sie tut zu wenig fürs Energiesparen. Sie fördert Windkraft, gibt jede Menge Geld für Power-to-X-Experimente aus, also wie man überschüssigen Strom speichern kann. Doch fürs Energiesparen bleibt kaum etwas übrig. Alle Privathaushalte sollten staatliche Subventionen erhalten, um ihr Haus besser zu isolieren und Energie zu sparen. So wie es früher war. Da beteiligte sich der Staat mit 30% an Energiesparmaßnahmen. Das sollte es wieder geben. Einfache Dinge wie günstige Kredite. Doch so etwas sorgt weltweit für keine Schlagzeilen.
Weltweit für Schlagzeilen sorgt dagegen gerade Njordsjø. Noch existiert die Nordinsel nur auf dem Papier. Doch wenn es nach dem dänischen Minister für Klima und Energie, Dan Jørgensen, geht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis vor der Küste Jütlands eine künstliche Energieinsel nie dagewesenen Ausmaßes ihren Betrieb aufnimmt, inklusive Offshore-Parks und Wasserstofffabrik. 2033 soll es soweit sein, das 28 Milliarden Euro teure Eiland dann 3 Gigawatt Strom produzieren. Das wäre gut doppelt so viel wie die Produktion aller derzeitigen dänischen Offshore-Windräder.
Ich nehme an, es ist durchaus möglich, die nötige Infrastruktur für eine solche künstliche Energieinsel zu schaffen und so viele Windturbinen und ein Netzwerk auf offener See zu installieren. Doch wir sollten nicht allein darauf setzen. Ein zentralisiertes System ist zu anfällig im Falle eines Krieges oder Unfalls. Deshalb würde ich immer dafür plädieren, nicht eine Rieseninsel zu bauen, sondern mehrere, nicht ganz so große, möglichst in der Nähe von Windrädern, Solaranlagen und Biogasreaktoren an Land. So ein dezentrales System wäre mir viel lieber. Damit wären wir für den Notfall viel robuster aufgestellt.
Fredde schaut auf seine Armbanduhr. Es wird Zeit, er hat noch zu tun. Deshalb nur noch schnell die Frage, wie denn die Reaktion im Land war auf die Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 unweit der dänischen Insel Bornholm. Der Frage, ob es sich dabei möglicherweise um Sabotage handelte.
Energiesicherheit spielt in der Diskussion in Dänemark bislang kaum eine Rolle. Ich halte das für ein großes Versäumnis. Jetzt wachen wir plötzlich auf und sehen, verdammt, unser Energiesystem ist verwundbar. Das hätte uns auch schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine klar sein können. Ich glaube, vielen in Dänemark ist noch nicht bewusst, wie wichtig es ist, unser Energiesystem zu schützen, es widerstandsfähig zu machen. Dafür braucht es lokale und regionale Energienetzwerke. Wir sehen ja gerade in der Ukraine, was passiert, wenn ein Energiesystem zentralisiert ist, wie gefährlich das ist.
Noch einmal zurück nach Esberg. Sicher hätte bei die Foschüning groß geschrieben, dem Stadtwerk. Eintritt nur mit Sicherheitscode. Helm und Schutzweste sind Pflicht. Wenn man sich in Hafen mit Klaus Nielsen treffen will, dem Projektleiter einer Anlage, wie es sie so noch nirgendwo auf der Welt gegeben hat.
The platform is ready and you can just plug the components in.
Die Meerwasserwärmepumpe ist so gut wie startklar. Umgerechnet 54 Millionen Euro hat der schwarze Kasten gekostet. Er soll einmal rund 25.000 Wohnungen mit heißem Wasser und Heizungswärme versorgen. Der 46-Jährige zeigt an diesem sonnigen Nachmittag nach links. Da, die Nordsee. Aus dem Wattenmeer wird die Wärme einmal kommen. Wie genau das funktioniert? Schwierig in ein paar Worten zu erklären, meint Klaus. Nur so viel. Es gehe darum, mit möglichst wenig elektrischer Energie möglichst viel Wärme zu gewinnen und flexibel zu sein.
For us it's about producing flexibility to the electrical grid.
Wir sorgen mit unserer Meerwasserpumpe für mehr Flexibilität im Stromnetz und bei unserer Fernwärme. Die Pumpe erzeugt Wärme. Diese Wärme wiederum können wir speichern und genau dann an unsere Kundschaft liefern, wenn der Bedarf am größten ist. Die Wärmepumpe ermöglicht es uns, flexibel zu sein. Wir können auch unseren Biomasseboiler genau dann anwerfen, um Wärme zu erzeugen, wenn die Strompreise niedrig sind. Das ist das Besondere an unserem Projekt.
Losgehen soll es nächstes Jahr, am 1. April. Es ist der Tag, an dem das nur ein paar Kilometer entfernte Kohlekraftwerk vom Netz geht. Bislang liefert es die Hälfte der notwendigen Energie für das Fernwärmenetz des Stadtwerks. Die Meerwasserwärmepumpe soll diese 50% ersetzen, in Kombination mit Biogas und Elektroboilern, so der Plan.
Gerade ist alles unsicher. Erst hatten wir Corona, dann Lieferengpässe, jetzt der Krieg in der Ukraine. Aber für uns ist Scheitern keine Option. Wir müssen einfach unser Bestes geben. Natürlich gab es in den letzten Jahren Unwägbarkeiten. Du darfst nicht vergessen, wir sind die Ersten, die eine solche Meerwasserpumpe in dieser Größenordnung einsetzen. Aber die Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten aus der Schweiz und den technischen Kooperationspartnern hat prima funktioniert. Doch Gewissheit haben wir erst, wenn die Pumpe in Betrieb geht. Es bleibt ein Restrisiko.
Klaus geht auf den Parkplatz zu seinem Auto. Feierabend. 1-2 Stunden noch und die Sonne wird über dem Wattenmeer untergehen. Morgen wartet wieder Arbeit auf ihn, neue Arbeit. Seit kurzem tüftelt er an einem kombinierten Wärme- und Kühlsystem. Die Energiewende in Dänemark, der grünen Supermacht, sie liegt in guten Händen.
Biogas statt Putins Gas. Energiewende in Dänemark. Das war Michael Franzen. Hören Sie auch gern rein in einen weiteren Weltzeit-Podcast. Flüssiggas aus den USA. Europas Rausch, Amerikas Kater. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.